Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2.
Es ist 8:05 und am Mikrofon jetzt Sarah Traufe. Den Kontext sind Sachbücher unser Thema. Das Sachbuchtrio hat 3 Buchtipps bereit. Briefe von einem manisch-depressiven Vater an seinen Sohn, dann eine Reportage aus einer psychiatrischen Klinik im 19. Jahrhundert und schließlich eine Geschichte der alltäglichen Dinge. Zu diesen 3 Büchern erfahren Sie nun mehr von Cornelia Kasis, Sabine Bitter und Thomas Häusler. Durch die Sendung führt Angelika Schett.
Ob es Zufall ist oder nicht, dass wir in der Novemberausgabe des Sachbuchtrios gleich 2-mal, jedes Mal übrigens sehr eindrücklich, mit dem Bereich Psychiatrie zu tun haben, bleibe dahingestellt, Thomas Häusler, Ihr Buchtipp schert hier aus. Es trägt den Titel »Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge« und ist im Goldmann Verlag erschienen. Der amerikanisch-englische Autor Bill Bryson lehrt uns, den Alltag anders zu sehen, die Welt besser zu begreifen, ohne auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Ihnen hat das offenbar gefallen, Thomas Häusler. Warum?
Ja, Bill Bryson wohnte einige Jahre in einem englischen Landpfarrhaus aus dem 19. Jahrhundert und dieses alte Haus, das hat ihn inspiriert, anhand eben dieses historischen Hauses eine Geschichte der alltäglichen Dinge zu schreiben. Man schlendert da mit ihm durch verschiedene Zimmer und in jedem dieser Zimmer findet er sehr viele interessante oder amüsante Geschichten, die er mir dann erzählt, über Gegenstände, die wir täglich brauchen, aber über die wir uns noch nie überlegt haben, woher sie kommen, wie sie entstanden sind und warum sie überhaupt so aussehen, wie sie aussehen. Also da ist zum Beispiel die Gabel, wenn Sie mal schauen, die hat fast immer 4 Zacken und man fragt sich ja eigentlich nie, warum hat die immer 4 Zacken?
Also mehr über diese Bildungsexpedition der besonderen Art in den ganz normalen Alltag erfahren Sie in etwa 20 Minuten. 10 Tage im Irrenhaus, so der Titel Ihres Buches, Sabine Bitter, geschrieben von der Journalistin Nelly Bly. Diese gilt als Pionierung des investigativen Journalismus. Und zwar begab sie sich 1887 undercover in die Frauenpsychiatrie auf Blackwell's Island in New York. Es war ein Auftrag der Tageszeitung New York World und unglaublich mutig zur damaligen Zeit, denn wer einmal in der Psychiatrie war, kam so ohne weiteres da auch nicht mehr raus. 10 Tage Irrenhaus, ein wichtiges Dokument der Psychiatriegeschichte. Sabine Bitter, das Buch 10 Days in a Madhouse ist zum ersten Mal in deutscher Übersetzung erschienen. Warum ist dieses Buch heute noch wichtig?
Deshalb, weil diese Reportage von Nelly Bly die Anfänge der Psychiatrie sehr eindrücklich skizziert. Die Journalistin schilderte das Leben von Frauen, die Ende des 19. Jahrhunderts in einer sogenannten Anstalt in der Nähe von New York auf einer Insel abgeschottet von der Außenwelt verwahrt wurden. Das waren 1600 Frauen dort. Die Reporterin zeigt im Detail im konkreten Anstaltsalltag, wie diese Institution funktionierte, nämlich als repressives Instrument, um diese Frauen aus prekären Verhältnissen oft um angepasste und allenfalls störende Individuen aus der Gesellschaft auszuschließen. Nelly Bly bekam auf Blackwell's Island als verdeckte Reporterin einen Machtapparat zu sehen und zu spüren, der mit den Mitteln Bevormundung, Korrektion und Bestrafung operierte und von Erholung, Therapie, Pflege konnte damals keine Rede sein. Das ist interessant, sich das wieder mal vor Augen zu halten.
Bald mehr dazu. Zunächst sprechen wir über Ihr Buch, Cornelia Kasis. Hier finden wir auch das psychiatrische Thema, allerdings sehr anders und sehr von heute. Es trägt den erstmal saloppen Titel »Lieber Mats, dein Papa hat eine Meise«. Untertitel »Ein Vater schreibt Briefe über seine Zeit in der Psychiatrie«. Der Vater Sebastian Schlösser, der Autor des Buches, war ein junger, aufstrebender Theaterregisseur und er dreht durch. Die Diagnose manisch-depressiv. Der kluge und lustige Mann war schon Vater, als er sich auf eine Premiere in einem Berliner Theater vorbereitete, sich dabei in der manischen Phase so klug und lustig fand, dass er sich in einem 5-Stern-Hotel in die Präsidentensuite einmietete, das Personal beschimpfte und sich im Bademantel mit dem Taxi zum Roten Rathaus fahren ließ, weil er dem regierenden Bürgermeister erklären wollte, wie man das Theater der Hauptstadt revolutioniert und so weiter. In der depressiven Phase fühlte er nichts mehr, dachte an Selbsttötung und wusste, dass er psychiatrische Hilfe brauchte. Die Briefe, die er während dieser Zeit in der Psychiatrie an seinen Sohn schrieb, um ihm zu erklären, was ihm, dem Vater, geschieht, diese Briefe haben es Ihnen angetan, Cornelia Kasis, vielleicht auch, weil wir Erwachsene mit der Lektüre manches besser verstehen können, also nicht nur der Sohn.
Ja, das stimmt. Zweifelsohne können auch wir Erwachsene mit diesem äußerst gekonnt geschriebenen Briefen Einblick bekommen in die mörderische Dynamik vom Hin und Her zwischen Allmachtsfantasien und Größenwahn auf der einen Seite und der rasanten Talfahrt ins Nichtigkeitsgefühl und den Todeswunsch auf der anderen Seite. Aber dieses Buch kann also durchaus für Erwachsene gut sein, aber ich habe das erst beim Lesen gemerkt. Gekauft habe ich das Buch fast mit wehenden Fahnen, kann ich sagen, weil ich lange auf ein Psychosebuch für Kinder gewartet habe. Immerhin sind nicht eben wenige Kinder und Jugendliche davon betroffen, dass ihr Vater oder ihre Mutter psychisch schwer leidend oder auch suchtkrank sind, was sehr, sehr verwirrend ist für Kinder. Diese Kinder sind leider häufig ziemlich alleingelassen mit all ihren Gefühlen und Fragen im Durcheinander ihres Alltags. Es gibt wirklich viel zu wenig für Kinder in dem Bereich. Dieses wunderbare Buch von Sebastian Schlösser schließt insofern eine wichtige Lücke, es schafft aber auch eine Brücke. Und was mir ganz besonders wichtig ist, es sind Liebesbriefe der besonderen Art.
Einblick in die Empfindungen, die ein Mensch hat, der in der Manie glaubt, die Welt bezwingen zu können, um dann eben noch tiefer in der Depression zu fallen, bis hin zum völligen Lebensüberdruss. Ja, wie kann man das eigentlich einem kleinen Jungen erklären, dem eigenen Sohn?
Ja, wie geht das? Wie schafft das der junge, erfolgreiche und zweifelsohne hochtalentierte Theatermann Schlösser? Wie macht das der verrückt gewordene Papa vom 8-jährigen Mats? Ich habe 4 herausragende Eigenschaften in diesen Briefen gefunden, Eigenschaften, die alle zusammen diese Texte zu einem ebenso informativen wie berührenden und einzigartigen, unverwechselbaren Dokument machen. Erstens ist es mal, ich habe schon gesagt, die Liebe zum Kind. Jeder Brief ist eine Liebeserklärung an das Kind, ein Dokument der Einfühlung und ein Versuch auch der Wiedergutmachung. Beispielsweise ist das gleich im ersten Brief am Anfang zu lesen: Ich bin so schnell gewesen in letzter Zeit. Wie ein Raumschiff bin ich durchs Leben geflogen. So schnell, dass ich vieles gar nicht mehr sehen konnte. Vor allem auch dich. Das tut mir wahnsinnig leid und war für dich bestimmt sehr schwer. Damit ich wieder langsamer werden kann, brauche ich Hilfe von speziellen Ärzten und spezielle Medizin. Damit sind wir eigentlich auch mit diesem Ausschnitt vom Text, sind wir auch bei der zweiten Eigenschaft dieser Briefe, nämlich dem Versuch, das Hochkomplexe in einfache, für Mats, der ungefähr 8 ist, verstehbare Bilder zu kleiden. Die Krankheit beispielsweise heißt Meise, wie es schon im Titel angedeutet ist. Die Psychiater sind also folgerichtig die Meise-Doktoren. Die psychiatrische Klinik ist das Wolkenkuckucksheim. Und zum Wolkenkuckucksheim erklärt der Theatermann seinem Sohn auch gleich noch ein Werk von Aristophanes. Wolkenkuckucksheim, schreibt er, kommt aus einem Theaterstück, das ein Grieche vor ganz langer Zeit geschrieben hat, schreibt Schlösser seinem Mats. Die Vögel von Aristophanes. In diesem Stück übernehmen die Vögel die Weltherrschaft und erbauen eine eigene Stadt im Himmel. Sie heißt Wolkenkuckucksheim. Dritte Ingredienz dieser Briefe ist das spürbare Bemühen nach Ehrlichkeit. Da ist nichts von Krankheitsverleugnung zu spüren, wenn der Vater seinem Sohn schreibt: Ich habe viel weinen müssen, weil mir klar geworden ist, wie viel ich kaputt gemacht habe in der letzten Zeit. Das ist so scheiße. Entschuldigung. Das gibt 1 Euro in unsere Schimpfwortkasse. Aber es stimmt doch. Eigentlich sollte ich jetzt mit dir auf dem Fußballplatz sein oder beim Eis essen, dir vorlesen oder mit Lego bauen. Einfach so. Ja, und diese Passage mit der Schimpfwortkasse gibt eigentlich schon Einblick in die vierte Eigenschaft, nämlich da ist sehr, sehr viel Humor drin.
Der Autor studiert ja heute Jura, also was sehr Reglementiertes. Das legt ja nahe, dass auch sein Metier, nämlich Theaterregisseur, mit der Welt des Theaters zu tun zu haben, einen mehr gefährdet, so zu erkranken, als eben die Juristerei.
Ja, genau. Kommt das auch vor?
Das kommt, diese Wende zur Jurisprudenz, das kommt nicht wirklich vor. Aber man kann sich natürlich denken, wenn er beschreibt, wie diese Rastlosigkeit des Künstlers eigentlich entgrenzend wirkt und ein Krankheitsrisiko ist, wie dieser unregelmäßige Schlaf, dieses wilde, dieses grenzenlose Künstlertum, dieses Nicht-Essen vor lauter Kreieren, dieses wilde mit Frauen zu tun zu haben, grenzenlos zu konsumieren, zwischen Luxus und Armut hin und her schwappen, das ist natürlich relativ strukturlos und insofern auch ein Krankheitsrisiko. Und ich denke schon, dass dieses sehr strukturierte Studium vielleicht eine Risikoeindämmung ist für eine Krankheit, die er offenbar geerbt hat. Das kommt vor im Buch.
Mich würde interessieren, es sind ja Briefe an seinen Sohn. Was ist das Buch jetzt mehr? Ein Buch für Erwachsene oder ein Buch für Kinder? Können Achtjährige dieses Buch lesen?
Es fordert schon viel, jetzt nicht nur, indem er natürlich die Krankheit versucht, verständlich zu machen, indem er aber auch eben so Ausflüge macht in die Literaturgeschichte mit Aristophanes, seine quasi Mitpatienten schildert, verschiedene Krankheitsbilder mal verständlich machen möchte. Und ich habe schon gemerkt, im Verlauf des Buches wird es immer komplexer. Das heißt, es wird von einer Ansprache an ein achtjähriges Kind immer mehr zu einem Buch von Erwachsenen. Das merkt er aber selber schon noch und er schreibt diesbezüglich auch, deshalb schreibe ich dir, mein Junge, damit du das eines Tages verstehst, also wenn er älter ist. Vielleicht ist das jetzt alles ein bisschen viel. Ich erwarte auch gar nicht, dass du es jetzt liest, irgendwann, später. Aber ich möchte, dass du das alles von mir selbst erfährst, nicht aus zweiter oder dritter Hand, sonst kommt nämlich am Ende nur noch Quatsch raus, wie bei der stillen Post. Also man könnte sagen, Marz müsste quasi von Kapitel zu Kapitel vielleicht 2-3 Jahre älter werden, um es zu verstehen.
Aber das heißt, wenn es dann so eigentlich hin und her gerissen ist, ein bisschen zwischen Kinderbuch und Erwachsenenbuch, es lässt sich als Erwachsener trotzdem angenehm lesen und es ist nicht so, dass man manchmal denkt, ja jetzt, das habe ich jetzt schon lang begriffen oder diesen Begriff finde ich jetzt doch arg kindlich und man zieht doch noch was daraus.
Ich glaube, es ist wirklich, wie bei allen, wirklich sehr, sehr guten Bücher. Sie sind eben Bücher für alle. Also vielleicht vergleichbar mit dem Kleinen Prinz. Natürlich ist es für ein Kind sehr schwer zu lesen, aber es ist die Bemühung auch in einfachen und bildhafter Sprache etwas sehr Komplexes niederzuschreiben, ein persönliches Dokument zu verfassen. Und das ist eben auch für Erwachsene wunderbar zu lesen.
Wichtig scheint mir, Cornelia Cassis, dass sich der Mats, der Sohn, auch gemeint fühlt.
Ja.
Und nicht, was man ja auch denken könnte, ein Stück weit instrumentalisiert, damit der Vater auf diese Art seine Krankheit beschreiben kann.
Das ist eindeutig so. Also er beschreibt beispielsweise, was seine Geburt für ihn bedeutet hat, wie er da auch aus dieser Manie ein Stück weit wieder Präsenz bekommen hat, was Mats für ihn an Orientierung bedeutet, an Sinngebung. Und da kann man natürlich wieder sagen, da ist ein Thema angedeutet, was eine große Rolle spielt, wenn es um Kinder von psychisch kranken Eltern geht, nämlich die Parentifizierung. Muss das Kind für den Vater da sein oder ist der Vater für das Kind da? Das ist die große Frage.
Also ein bewegendes Buch, hier noch die Angaben Sebastian Schlösser. Lieber Mats, dein Papa hat eine Meise, so der Titel, erschienen im Goldmann Verlag. Danke, Cornelia Cassis. Sie hören das Sachbuch-Trio auf DS2, wie schon gesagt, nochmals mit einem Buch, das die Psychiatrie zum Thema hat, jedoch aus einer anderen Zeit. Die Journalistin Nelly Bly, die sich 1887, obwohl gesund, als Patientin einweisen ließ in das damals sogenannte Irrenhaus, um zu erfahren, wie die Wirklichkeit dort aussah, ihre Reportagen sind erschütternd. Ich frage mich auch, wie sie überhaupt den Mut aufbrachte, sich auf so einen Auftrag des Herausgebers ihrer Zeitung einzulassen. Sabine Bitter, war Nelly Bly eine überdurchschnittlich mutige Person?
Ja, sie war ziemlich mutig, hat sie sich doch eben undercover in eine Institution für schwere Fälle einliefern lassen. Sie wusste, dass die meisten Frauen von dort nie mehr zurückkehren würden. Sie musste sich ganz darauf verlassen, darauf vertrauen, dass der Zeitungsverleger, in dessen Auftrag sie unterwegs war, alle Hebel in Bewegung setzen würde, um sie da auch wieder rauszuholen. Sie hat dort 10 Tage lang das alltägliche Leid der Patientinnen mitertragen. Sie musste sich auf Geheiß vor anderen nackt ausziehen. ausziehen, ihre Kleider abgeben, sich in schmutzigem Wasser kalt baden lassen, bis sie blau anläuft. Sie steht stundenlang in zugigen Fluren, bis sie zu einer Mahlzeit vorgelassen wird. Was auf den Tisch kommt, ist eine Kartoffel und ein Stück verdorbenes Fleisch, das sie von Hand essen muss. Gab kein Besteck. Die Frauen verbringen die Tage mit stundenlangem Herumsitzen, kommen selten an die frische Luft. Bei gutem Wetter gibt es wöchentlich eine Fahrt auf dem Karussell oder ein Spaziergang am Gängelband. Nellie Bly zeigt sich insofern als eine überdurchschnittlich mutige Person, als sie diese Strapazen auf sich nimmt und sich auch getraut, das Personal auf die schlechten Bedingungen anzusprechen. So sagt sie einer Pflegerin: Wenn Sie mir meinen Hut abnehmen, nehme ich Ihnen Ihre Haube ab. Was sagen Sie dazu? Andererseits war Nellie Bly auch kein Einzelfall. Es gab viele andere jungen, mutigen Journalistinnen, die damals in den USA ähnliche Unternehmungen wagten. Und das fand ich besonders interessant und die damit auch eine neue journalistische Gattung prägten. Diese jungen Frauen hießen Stunt Girls und was sie ablieferten auf den Zeitungsredaktionen waren Stunt Girls Reports. Und die kamen um die Jahrhundertwende so richtig auf. Die Zeitungsverlage damals waren in Expansion begriffen in den USA. Sie wollten neue Leserinnen und Leser gewinnen. Also die Tageszeitungen vervierfachten sich zwischen 1870 und 1900 und da kamen diese Stunt Girls Reporter gerade recht. Die jungen Frauen schleusten sich in Gefängnisse, Fabriken, Armenhäuser und Unterhaltungslokale ein, um über die dortigen Missstände zu berichten. Und Nellie Bly war eines dieser Stunt Girls. Viele anderen wurden in der Geschichte des Journalismus wieder vergessen. Dies, obwohl es gerade diese mutigen Frauen waren, die mit dem Anspruch auf Enthüllung und ihrer Methode der verdeckten Ermittlung die Geschichte des investigativen Journalismus in den USA auch prägen sollten.
Also es sind ja zwei Stränge, einerseits journalistische Geschichte der Frauen in den USA und andererseits eben die Geschichte der Psychiatrie. Da möchte ich gerne meine Frage an Sie stellen, denn man könnte ja nun einfach denken nach der Lektüre, so was ich jetzt erfahren habe, zum Glück leben wir heute. Ging es Ihnen auch so? Also haben wir dieses düstere Kapitel der Psychiatrie überwunden?
Ja, ich denke schon. Also die Reportage ist eine Zeitreise weit zurück in die Psychiatriegeschichte. Nellie Bly war ja 1887, also vor knapp 125 Jahren unterwegs und was sie auf Blackwell's Island antraf, ist heute nicht mehr vorstellbar. Ein Beispiel, die dies illustrieren mag, sie hält in ihrem Bericht fest, Zitat, von dem Moment an, da ich die Station für Geisteskranke auf der Insel betrat, machte ich keinen Versuch mehr, meine Rolle weiter aufrechtzuerhalten. Ich redete und verhielt mich genauso, wie ich es auch sonst im Alltag tue und doch, so merkwürdig es klingt, je vernünftiger ich redete und handelte, für desto verrückter hielt man mich. Das, denke ich, ist heute schwer vorstellbar. Nellie Bly wird...
Da bin ich nicht so sicher. Also gerade was das angeht.
Gut, also ja. Sie wird einfach in 10 Tagen zu einem der hoffnungslosesten Fälle gestempelt. Auffallend in ihrem Bericht ist auch, wie viele Patienten missbräuchlich oder unter Zwang eingeliefert werden und wie sehr sie dort vor allem in soziale Schranken gewiesen werden. Als sie sich zum Beispiel über einen Schal beklagt, der von Motten zerfressen ist, wird ihr gesagt, nun, manchen Leuten würde es besser gehen, wenn sie nicht so stolz wären. Leute, die von der Wohlfahrt leben, sollten nichts erwarten und sich nicht beschweren. Also es ging da auch um die soziale Korrektur.
Das war gerade so eine Frage. Also sie musste sich offenkundig gar nicht verstellen in diesem Stunt. Ist ja interessant, Stunt Girl. Ich dachte immer, das sind so die, die sich vor brennende Autos werfen. Aber das war ja auch ein Akt des großen Mutes. Was haben diese Reportagen bewirkt? Was haben die verändert?
Sie haben materielle Unterstützung bewirkt. Also Nellie Bly wurde, wie versprochen, vom Zeitungsverleger der New York World von dieser Insel wieder weggeholt. Es kommt zu einer Vernehmung vor einer Kommission, die prüft, ob es ein Gerichtsverfahren brauchte. Und die Reporterin kann dort darlegen, was sie gesehen hat. Diese Kommission, bestehend aus 23 Männern, bitten sie dann, bei einem Besuch auf die Insel mitzukommen. Und in der Zwischenzeit aber haben die Verantwortlichen der Anstalt davon erfahren. Sie haben kurzfristig Verbesserungen eingeführt. geführt. Die Patienten sind wärmer gekleidet, das Essen ist besser, es gibt neue Betten, neue Waschbecken und so weiter. Bei der Befragung des Personals wird aber dann doch offensichtlich, dass diese sich kaum um das Wohl der Patientinnen kümmern, dass viele Frauen, die hätten Aussagen machen können, verschwunden sind, gar nicht befragt werden können. So kommt es nur auf der materiellen Ebene zu Verbesserungen.
Also es ist ja eine relativ extreme Situation, die Sie da beschreiben. War das sehr speziell für diese Insel, sehr speziell vielleicht für Amerika? Wie sah das in Europa aus?
Also diese Einordnung fehlt im Text, in dieser Reportage von Nelly Bly. Man muss vielleicht auch sagen, die Reporterin ist eine gute Beobachterin. Sie war aber jetzt nicht übermäßig gebildet, dass sie auch solche Einordnungen zum Beispiel über die USA hinaus hätte machen können. Sie reflektiert beispielsweise auch ihre eigene Haltung gegenüber den Patientinnen im Text nicht. Sie geht einfach dahin, beschreibt, was sie sieht. Eben, sie ist ein Stuntgirl. Solche Reportagen aus Armenhäusern, Fabriken und Anstalten sollten denn auch nicht nur Missstände aufdecken, sondern so die gebildete bürgerliche Leserschaft halt auch mit einer sensationellen Story bedienen und auch ein bisschen aus den Niederungen der sozialen Unterschicht diese Leserschaft erschauen lassen. So hat der Verleger, der Nelly Bly dann losschickt, auch gewisse Zweifel, ob diese Mission gelingt, denn diese junge, hübsche und unerschrockene Reporterin lächelt für seinen Geschmack, wie er schreibt, also wie sie ihn wiedergibt, zu viel, ist ihm zu reizend. Doch diese sagt dann, sie höre sofort auf zu lächeln, geht nach Hause und übt, Zitat, die Posen einer Geisteskranken, wie sie sagt, vor dem Spiegel. Eine Einordnung aber macht der Herausgeber dann dieser neuen, eben deutschsprachigen Ausgabe. Er weist darauf hin, dass die Standards in der Psychiatrie und der Medizin um die Jahrhundertwende in den USA, dass diese Standards viel niedriger waren als in Europa. Zum Beispiel konnten um 1900 nur weniger als 10% der amerikanischen Ärzte überhaupt einen Universitätsabschluss vorweisen. Und die Psychiatrie wurde um die Jahrhundertwende an den Universitäten als Fach gar noch nicht systematisch unterrichtet.
Also interessant finde ich das Erschauern angesichts des Elend der niederen Schichten. Das wird ja auch heute noch durchaus unterhaltend eingesetzt. Also so ganz von vorgestern kommt mir das alles gar nicht mal vor. Also Nelly Bly, 10 Tage im Irrenhaus, erschienen bei Aviva. Danke, Sabine Bitter. Ja, und nun machen wir den Sprung in den normalen Alltag, weg von der Psychiatrie, was immer das auch heißen mag. Denn die Geschichte der alltäglichen Dinge, in die uns der Autor Bill Bryson einweiht, die ist erstaunlich und weist weit über den unmittelbaren Alltag hinaus. Thomas Häusler, wie schafft es der Autor, uns nur schon mit dem Gang durch die Küche zu verblüffen?
Ja, da kann ich ja gerade wieder bei der Gabel einsetzen, mit der ich ja ganz am Anfang Sie mal gelockt habe, mit dem Rätsel der 4 Zacken. Die Gabel handelt Bill Bryson allerdings nicht in der Küche ab, sondern im Esszimmer. Und zwar, weil diese Art von Esszimmer im 18. Jahrhundert sich erst dann langsam durchsetzte. Das begann damals, als dieses Haus gebaut wurde, dieses Pfarrhaus, in dem er da lebt heute. Und die Gabel ist verbunden mit der Geschichte des Esszimmers. Der Grund, warum diese Esszimmer kamen, war, dass die Betuchten anfingen, in ihre Hauseinrichtungen aufzupeppen. Man hatte ein bisschen mehr Geld, es gab auch neue Materialien. Und etwas, was man da kaufte, waren dann schicke Polstermöbel. Und die waren halt sehr teuer, wie sie das heute ja zum Teil auch noch sind. Und diese Polstermöbel, die musste man also vor schmutzigen Fingern schützen. Und das hat man dann auch mit zwei Dingen getan. Man hat das Esszimmer erfunden, da standen denn dann nämlich eben keine Polstermöbel. Und man hat den Gebrauch der Gabel popularisiert, damit man eben auch keine dreckigen Finger bekommt. Und diese Gabel, die war vorher schon bekannt, die gab's schon, aber die ist verschmäht worden. Also einerseits galt die Gabel als affektiert und unmännlich und gleichzeitig war sie aber auch gefährlich, weil diese frühen Gabeln, die hatten meistens 2 Zinken, die waren lang und spitzig und man kann sich vorstellen, gerade wenn man auch ein bisschen was getrunken hatte, stach man sich damit öfters mal in die Lippen oder in die Zunge, war also nicht ganz ungefährlich. Ja. Und als dann das Esszimmer kam, hat das einfach zu einer Aufrüstung geführt eigentlich dort und die Hersteller von Gabeln haben das dankbar angenommen, fingen dann an zu experimentieren mit bis zu 6 Zinken, die dann auch kürzer wurden. Und irgendwann hat sich dann dieser Standard von 4 Zinken herausgebildet. Warum das jetzt genau 4 sind, das kann Bryson auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist man da bei 4 gelandet. Was man an dem Beispiel auch sieht, dass die Moden schon damals eine genauso wichtige Rolle spielten, wie sie das heute tun. Und sie konnten eine ganze Entwicklungskette eben hervorrufen, von den Polstermöbeln über die Esszimmer zu den Gabeln, aber eben auch zur Veränderung der Tischsitten. Also zum Beispiel auch mit dieser Einführung des Esszimmers haben sich diese Sitten geändert. Man hat zum Beispiel am Anfang, also vorher, alle Speisen eigentlich immer auf den Tisch gestellt und jeder nahm sich einfach wild, was er wollte. Und erst dann mit der Erfindung der Esszimmer kamen dann auch diese Gänge, diese Menüs in Gängen kamen dann auf. Da haben sich viele auch beklagt, weil sie fanden, dass irgendwie das dauert dann zu lang oder ich kann gar nicht essen, wann ich will. Und es führte auch zu einer weiteren Aufrüstung bei Tischen. Es gab dann nicht nur eine Gabel, sondern eben für diese verschiedenen Gänge verschiedene Werkzeuge. Es gab plötzlich irgendwelche Austerngabeln, Käse, Spatel, Buttermesser, all die Sachen, die man zum Teil heute noch kennt, aber ich glaube, viele sind auch wieder vergessen gegangen.
Also Thomas Häusler, das klingt so wie das Kleine im Großen und Ganzen zu sehen, so wie es Bill Bryson offenbar macht. Was ist eigentlich der Gewinn bei sowas?
Ja, ich denke, also zuerst mal macht es einfach Spaß. Ich hoffe, das hat man ein bisschen mitbekommen.